Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Jahr 1994 hat sich ein Mann aus Köln, der damals noch kein Verleger war, ernsthafte Gedanken gemacht über den Umgang der Deutschen mit ihren Exilschriftstellern. Seit 30 Jahren führt Thomas B. Schumann seinen Ein-Mann-Verlag für Exilliteratur. Ein Mann, das heißt, er macht wirklich alles alleine, vom Auffinden der Texte bis zum Lektorat und zur Korrektur. Ich habe Thomas B. Schumann vor der Sendung gefragt, ob es denn für ihn den einen zündenden Moment gegeben hat, in dem er dachte, das mache ich, das ist mein Projekt.
Ja, das hat eine etwas längere Vorgeschichte. Ich habe in Kirchberg bei Zürich mir den Friedhof mit dem Grab von Thomas Mann angesehen und wusste eben, dass er da die letzten Jahre gelebt hat und habe mir dann das Haus auch angesehen. Und dann gab es irgendwie so einen Impuls, es war dann so ein Schlüsselerlebnis, habe ich einfach da geklingelt, habe das Hausmädchen gefragt, ob ich ein Autogramm von Katja Mann bekommen könnte. Thomas Mann war ja schon lange verstorben. Und dann kam sie zurück, hatte nachgefragt und mit einer Buddenbrooks-Ausgabe mit einer Widmung für Thomas Schumann mit allen guten Wünschen, Katja Mann. Und später hat sie mich dann nochmal empfangen. Wir hatten auch sehr über das Thema Exil gesprochen und dann habe ich also im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Exilautoren besucht, auch sehr viel gelesen. Ich habe in Antiquariaten dann Exilliteratur gekauft in den ausländischen Städten und dergleichen und habe da sehr viel eben interessante Texte zur Kenntnis genommen und habe mir gedacht, die müsste man doch eigentlich wieder zugänglich machen.
Die persönliche Begegnung ist für Sie ganz wichtig geblieben. Sie haben rund 200 Exilautorinnen und Autoren noch persönlich gesprochen. Die meisten lebten ja in London, in Paris, auch in New York. Wie haben diese Menschen denn reagiert, wenn sie aus Deutschland gekommen sind und gesagt haben, ich kenne sie, ich weiß, wer sie sind?
Ja, also es gab natürlich einige Berühmte, wie Canetti und so, die nicht in Vergessenheit geraten waren. Aber es gab auch sehr erschütternde Begegnungen, zum Beispiel mit Irmgard Keun, die zu dem Zeitpunkt, das war also in den 70er Jahren, überhaupt nicht mehr bekannt war. Oder ein Walter Mehring, großer Satiriker, ziemlich verbittert und unzufrieden. Naja, also es waren wirklich sehr bewegende Begegnungen. Ich war mitunter auch der erste Mensch aus Deutschland, das muss man sich vorstellen, der den oder die kontaktierte, ja.
Das erste Buch, das bei Ihnen gedruckt wurde, war 1994 ein Gedichtband von Hans W. Kohn. Er wurde 1916 in Breslau geboren, starb 2004 in London und er war relativ bekannt als Psychoanalytiker. Als Dichter, als Lyriker konnte man ihn dann bei Ihnen entdecken. Wie, Herr Schumann, finden Sie die Texte, die Sie verlegen?
Also im Falle Hans W. Kohn war das so, ich kannte auch Erich Fried und habe ihn gefragt, ob er noch von London Autoren, Autorinnen kennen würde, die eben nicht wieder bekannt geworden sind. Ja, und die anderen Texte ist halt so, ich habe in Antiquariaten und im Ausland sehr viel Büchern zusammengetragen und habe da sehr viel gelesen. Also zum Beispiel ein Max Osborne oder ein Walter Rode oder eine Jo Mihaly. Das ist doch ein Kulturgut, das muss man doch irgendwie wieder zugänglich machen. Und, ja, dann habe ich halt damit angefangen.
Die Liste Ihrer Bücher ist tatsächlich sowas wie eine Erinnerung an die Geschichte der Emigration. Und Herr Schumann, man kann durchaus sagen, dass in diesen Tagen auch Erinnerungen wach werden, wenn wir Berichte lesen über ein geheimes Treffen der AfD, in der es um eine gezielte Diskriminierung und Ausweisung von Bürgern aus Deutschland geht, unter dem Stichwort der Remigration. Was lösen diese Berichte denn in Ihnen aus?
Ja, das ist unfassbar. Das hätte ich mir also nicht träumen lassen, dass man sowas je wieder erleben würde. Und Georg Stefan Troller, auch einer meiner Autoren, hat vor gar nicht so langer Zeit gesagt, er hätte also den scharfen Geruch der 30er Jahre in der Nase. Und ja, genau, das ist es. Ne? Und ich meine, der Mann ist ja überhaupt ein Phänomen, der ist jetzt im Dezember 102 geworden und ist noch aktiv. Also das ist natürlich sehr erfreulich.
Die Edition Memoria ist ja durchaus, der Titel sagt es, ein Verlag gegen das Vergessen. Sagen Sie uns doch noch ein paar Sätze zu Wohl und Wehe eines Ein-Mann-Verlags in Zeiten, in denen Verlage unter einem erheblichen ökonomischen Druck stehen. Wie geht es Ihnen und was motiviert Sie zum Weitermachen?
auch zum Weitermachen motiviert mich, dass es da wirklich um interessante, wichtige, vielfach noch aktuelle, ästhetisch ansprechende Texte geht. Und das ist vielleicht so eine Art hoher Griff jetzt, eine Art Sendungsbewusstsein. Diese Texte müssen wieder bekannt gemacht werden. Ja, ökonomisch, es geht immer noch. Was ich mir natürlich manchmal wünschte, wäre etwas mehr Verkauf bei einigen Titeln. Bei anderen ist es okay. Es soll einfach und muss weitergehen und ja, ist mein Anliegen eben.
30 Jahre Edition Memoria. Gibt es einen Titel, auf den Sie besonders stolz sind?
Ja, da könnte ich natürlich einige nennen, aber will mich eben konzentrieren. Vor allem natürlich von der Judith Kerr, die ja nun nie vergessen war, sondern durch Hitlers, als Hitler das Rosa Kaninchen star, immer sehr, sehr, sehr beliebt war. Dass ich ihre Autobiografie unter dem Titel Geschöpfe mit Illustrationen und dergleichen verlegen konnte, pünktlich zu ihrem 90. Geburtstag. Und als das Buch rauskam und das ist dann wirklich sehr gut gelaufen, manch einer erstaunt, ja, wieso ist das nicht in einem großen Verlag erschienen? Ja, okay, ich habe mich darum gekümmert und da bin ich also wirklich sehr froh darüber. Dann natürlich auch Elisabeth Manwart-Wese, ist ja jetzt schon etwas länger her. Ihr zwei Erzählungsbände ist natürlich auch ein schöner Erfolg gewesen und ein bekannter Name. Oder noch schlussendlich der schon erwähnte Georg Stefan Troller.
Sagt der Verleger Thomas B. Schumann. Das jüngste Buch in seinem Verlag ist ein biografischer Bericht des Kunsthändlers Hugo Perls. Er kannte die Kunstwelt der Weimarer Zeit wie seine Westentasche. Perls emigrierte 1941 nach New York und dort verstarb er 1977.